Jetzt gehe ich mal davon aus, ja, wir haben vorhin so tollen Lobpreis gehabt miteinander, wir gehen gemeinsam den christlichen Weg, wir haben Jesus Christus als Erlöser angenommen. Da fragen wir uns, wie sollen wir uns jetzt angesichts dieser Praktiken verhalten? Meine Gangart ist die, wo ich erkenne, dass diese Ideen drinnen stecken, ich mache nicht mit. Also das Erste ist einmal nicht dagegen etwas zu unternehmen, sondern ich mache es nicht. Ganz einfach. Wenn ich gefragt werde, warum ich das und das nicht mache oder die oder jene Praktik ablehne, dann erkläre ich, warum. Zum Beispiel jetzt, was esoterische Therapien betrifft oder die Symbole, die ich jetzt gerade angesprochen habe oder auch Feng Shui, die Einrichtungslehre, ich mache nicht mit und das ist das Erste, was ich auch dann rate. Unsere Aufgabe ist, christliches Profil zu zeigen, durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unser Verhalten verstehbar zu machen, woran wir glauben und wem wir glauben. Unser Leben soll so sein, dass es verstehbar wird als Zeugnis für Christus. Evangelisieren, hat Kardinal Suchard aus Marseille mal gesagt, bedeutet nicht schockieren und nicht provozieren, sondern Geheimnis sein. So leben, dass unser Leben nicht erklärbar wäre, wenn es Christus nicht gäbe. Das ist das Erste. Allein wenn man nicht mitmacht, ist man bereits provokant. Also das halten viele nicht aus, dass man selber nicht mitmacht. Selbst wenn man die anderen sagt, du darfst das eh machen, ich nehme dir nichts weg. Ja? Ich bekenne, ich habe noch niemanden irgendwelche Fläschchen weggenommen. Ja? Wer das machen will, soll es machen. Ich sage, warum ich es nicht mache und warum ich nicht dran glaube. Ja? Wir sollen antworten in Ehrfurcht und Bescheidenheit. Ja, das sagt Petrus, in Ehrfurcht und Bescheidenheit antworten, nicht kriegerisch, nicht kämpferisch, nicht zähnefletschend, denn wir geben Zeugnis für den, der die Liebe ist. Ja. Und wenn ich den Schatz im Herzen frage, dann ist auch Liebe in meinem Herzen. Ich will, dass die Menschen zu dieser Liebe finden. Es geht mir nicht darum zu beweisen, dass ich Recht habe und die anderen nicht Recht haben. Ja. Jede Rechthaberei auf dem Gebiet ist nicht zielführend. Es ist auch nicht aufgetragen, dass wir Menschen bekehren. Wir sollen bekennen. Bekehren tut der Heilige Geist, ja, das können nicht wir. Umgekehrt soll uns das Leiden, das die Menschen erleben, die auf diesen Wegen gehen, schon ein Anliegen sein. Das heißt, wir sind nicht gleichgültig und sagen, ja, so jeder auf seine Fasson selig werden. Gerade als Seelsorger sehen wir ja, wie viele nicht selig werden auf diesem Weg. Wie sie auf der Suche nach Heil sich immer tiefer verstricken, dann in Irrwege des Heiles. Wir sehen, ich habe es jetzt gerade wieder so ein Beispiel in Wien, wo sogar eine Partnerschaft gefährdet wird dadurch, weil sich der eine Teil immer mehr einspinnt in diese Welt der Esoterik und dann heißt es irgendwann einmal, du musst dich selbst verwirklichen, das kann dann der Guru sagen oder halt der esoterische Führer und dein Partner hindert dich daran, du musst dich trennen. Das kommt gar nicht selten vor. Also wir sehen, wie Partnerschaften daran zerbrechen. Wir sehen, wie Menschen in Bindungen geraten und in Ängste. Auch das habe ich in der Seelsorge schon erlebt. Also Menschen, die zunächst auf der Suche nach Gesundheit an einen dubiosen Praktiker gekommen sind, der macht eine scheinbar harmlose Reiki-Behandlung und dann Bindungen, also wo man auch als Seelsorger erschrickt, wenn man das erlebt, wie die Menschen buchstäblich hin und her geschlagen werden von unsichtbaren Mächten. Also das ist nicht harmlos. Und wenn man das sieht, dann wird man daran erinnert, wir müssen als Zeugen leben, um den Menschen, die auf der Suche nach Heilung sind, Antworten zu geben. Es hat sich eine Begebenheit in mein Herz eingebrannt, das ist schon viele Jahre her, und zwar auch im Zusammenhang mit so einem Einkehrtag oder Vortrag, wo eine Frau zur Seelsorge gekommen ist, die auch nach einer Reiki-Behandlung in tiefe Nöte geraten ist. Wir haben im Befreiungsgebet gesprochen, im Heilungsgebet, und sie hat mir dann gesagt, es ist so schlecht gegangen. Und niemand war da von der Pfarre, keiner. Aber diese Reiki-Leute haben sich um sie bemüht, die waren so lieb zu ihr. Ja. Und ich habe mir gedacht, genau das ist irgendwo jetzt so dieser Anruf an uns. Ja. Wir sind gerufen, Christus, den Heiland, zu den Menschen zu bringen, zu den Suchenden. Wir müssen auch zeigen, dass worin das eigentliche Evangelium besteht. Damit möchte ich jetzt dann schließen. Wir haben hier Christus am Kreuz. Natürlich suchen viele eine verständliche, eine schnelle Lösung, Heilung, Gesundheit, Wohlergehen, vor allem dort, wo Menschen nicht mehr an das ewige Leben glauben können, wo sich das Leben in dieser Welt erfüllen muss. Dann sucht man natürlich den Spaß zu maximieren, das Wohlbefinden. Es gibt heute eine breite Bewegung des Hedonismus, des philosophischen Hedonismus. Das ist die philosophische Richtung, die sagt, im Leben, das ja nur dieses irdische Leben ist, soll man das persönliche Glück maximieren. Die Botschaft des Evangeliums lautet nicht, dass Christus das Leiden aus der Welt schafft und dass er das Kreuz aus der Welt schafft. Er schafft auch nicht das Kreuz aus meinem Leben. Christus hat uns nicht nur durch das Kreuz erlöst, durch sein Kreuz, sondern er hat auch das Kreuz selbst erlöst. Das ist ein wunderbarer Gedanke, der in diesem Schreiben aus Rom angesprochen wird. Das Leiden hat für uns eine neue Bedeutung bekommen. Durch Christus wird es gewandelt und wird Quelle des Segens. Wenn Christus Heil schenkt und Heilung, wenn er den wahren Frieden bringt, dann macht er aus einem Leben ein Ganzes. Aus meinem ganzen Leben, auch aus der Vergangenheit, aus meinen Verwundungen, aus meinen Verfehlungen, aus meinen Sünden. Alles das kann ich Christus übergeben. Er ist der Heiland und der Retter. Er wandelt es, sodass mein Leben schließlich Zeichen und Quelle des Segens wird. In dieser Welt werde ich immer wieder auch Kreuz zu tragen haben. Aber das hindert nicht, dass ich in dieser Welt doch den Frieden finde. In Jesus Christus. Die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der sagt, er ist christlich und glaubt auch an die Energien. Mein Ansatz in der Seelsorge ist der, wir müssen gute Katechese bieten. Also ich muss einmal verständlich machen können, was der katholische Glaube wirklich ist. Der christliche Glaube, also ich sage es mal so, das ist auch unser gemeinsames Glaubensgut, das unterscheidet uns ja nicht jetzt von den evangelischen oder orthodoxen, was das bedeutet, dass wir an Gott glauben, der Person ist und was das mit Energie auf sich hat. Vor allem versuche ich es auf diesen Punkt zu bringen, glaube ich an jemand oder an etwas. Jemanden kann ich lieben, etwas kann ich greifen und manipulieren. Mit diesem Jemand zu leben ist bleibendes Abenteuer, weil ich ihn nicht berechnen kann. Weil er oft so anders handelt, als ich das will. Er ruft mich in die Gemeinschaft mit ihm, aber er fordert mich auch heraus. Das Anziehen an der Vorstellung, dass das göttliche Energie sei, ist das, dass man sie handhaben kann, manipulieren kann. Und diese Unterscheidung auch einmal zu zeigen, ist Aufgabe sicherlich der Katechese. Wie man es dann rüberbringt, ja, da ist wieder dann die Frage, können wir bekehren? Nein. Wir können bekennen. Aber dass dann bei jemandem wirklich diese Erkenntnis kommt, dass er das begreifen kann, das ist wieder Sache des Heiligen Geistes. So, ich sage zunächst einmal das Leichteste, ja, das mit der Akupunktur. Obwohl es zum Schluss gekommen ist. Vielleicht generell einmal zu der Frage der Therapien überhaupt, ja, Medizin und Therapie. Es gibt einen kirchlichen Grundsatz, der lautet, die Kirche lehnt nichts ab, was natürlich ist. Ja. Also eine natürliche Therapieform, wo mit Kräften der Natur gearbeitet wird und das am Menschen behandelt wird, was man medizinisch natürlich behandeln kann, das kann man machen. Man sollte aber nie vergessen, ganz egal bei welcher Therapie, ich habe es vorhin angesprochen, Medizin und Kultur, Medizin und Weltanschauung sind immer miteinander verbunden. Das gilt bitte auch für die etablierte Medizin, auch für das, was wir als Schulmedizin bezeichnen. Steckt immer drinnen. Wir müssen also auch fragen bei den Therapien, einerseits, ist das jetzt etwas Natürliches, was wirkt, und das Zweite, welche Ideen und welche Geschichten werden dabei auch vermittelt. Jede Therapie vermittelt auch ein Menschenbild, ein Weltbild und unter Umständen auch ein religiöses Denken. Es ist bekannt, dass gerade in der östlichen Welt Religion, Medizin und Philosophie eine untrennbare Einheit bilden. Nun, was bedeutet das? Man sollte generell aufpassen, wenn man mit diesen östlichen Therapien konfrontiert wird, was wird mir jetzt erzählt über den Menschen, über die Energie, über die Seele. Ja? Trotzdem muss man jetzt einmal ganz fein auf das Seziermesser ansetzen. Nicht alles, was aus dem Osten kommt, ist deshalb schon schlecht. Das ist ähnlich wie bei der Medizin, die bei uns praktiziert wird, heute auch die wissenschaftlich praktizierte Medizin. Vieles hat sich aus magischen Ideen des Altertums, des Mittelalters heraus entfaltet. Man hat untersucht und geforscht, was von diesen Ideen und Lehren funktioniert wirklich, was nicht. Heute ist uns nicht mehr bewusst, dass eigentlich die Impfung aus einem magischen Denken herauskommt. Ja? Diesem Entsprechungsdenken, Ähnliches mit Ähnlichem behandeln. Aber das war die Idee, nicht? Also stand dahinter, man hat das erforscht und heute denkt niemand etwas Schlechtes dabei. Also es gibt in der chinesischen Medizin manche Aspekte, Kräuter und so weiter, die kann man als Christ verwenden. Man sollte einen guten Arzt konsultieren, ob das Kräuter noch wirklich gut ist oder schlecht ist. Es ist teilweise noch nicht wirklich ausreichend erforscht, das muss man auch dazu sagen. Darum gibt es immer wieder Warnungen, auch was die Qualität betrifft. Das gilt auch für die Akupunktur. Die Frage ist hier, kann Stechen mit Nadeln gesundheitliche Besserung bringen oder nicht? Das ist keine Frage für die Theologie. Das ist eine Frage für die Medizin. Das müssen die entscheiden. Die Theologen interessiert die Philosophie. Die Geschichte mit den Meridianen, mit der Kraft Qi, kann das stimmen? Es gibt mittlerweile ein sehr erstaunliches Forschungsergebnis, das jüngst publiziert worden ist. Die Akupunktur wurde zugleich bewiesen und widerlegt. Das heißt, ja, man hat wissenschaftlich nachweisen können, dass Nadelungen bei bestimmten Erkrankungen, das werde ich mich erinnern kann, hat das mit Gelenksentzündungen, Arthritis und so zu tun, kann Besserung bringen. Aber man hat auch festgestellt, es ist nicht wichtig, wo man hinsticht. Also die Lehre von den Meridianen konnte nicht bestätigt werden. Ja. Also wir sehen hier, wie vorsichtig man sein muss. Man kann nicht sagen, jetzt das ist sofort okkult, damit mit Nadeln sticht. Ja. Aber umgekehrt muss man nicht alles jetzt glauben, was uns in den diversen Büchern auch gebracht wird. Hier steckt dann eben dieses für uns gefährliche Denken dahinter. Der Mensch ist ein Energiewesen und Krankheit entstehe vor allem durch Energieblockaden, wenn diese Energie nicht fließen kann. Diese jüngsten Ergebnisse wurden publiziert vom Konsumentenschutz. Wenn das interessiert, wer sich generell ein bisschen auch mit Qualitätsfragen in der Medizin auseinandersetzen möchte, das ist das Buch Die andere Medizin von der Stiftung Warentest, Konsumentenschutz, Stiftung Warentest. Die Gretchenfrage, die fast jedes Mal gestellt wird, wenn es um diese Frage Esoterik geht, ist die Frage nach der Homöopathie. Wenn wir da wirklich jetzt ins Detail gehen wollten, dann müssten wir uns ausführlich Zeit nehmen. Ja, das wäre wirklich ein eigener Schulungstag einmal, damit man das ganze Wirrwarr auseinander glauben kann. Ich kann Ihnen jetzt nur einmal ein bisschen Anteil geben an meinen Untersuchungen und auch an der Haltung, zu der ich gefunden habe bezüglich der Homöopathie. Einerseits müssen wir mal wirklich festhalten, es ist ein sehr vermischtes Gebiet. Und das erklärt auch, warum die Streitereien so heftig sind. Viele, die um die Homöopathie streiten, wissen nicht, was sie wirklich ist und sind deshalb auch so erbost, wenn es eine christliche Kritik daran gibt. Homöopathie scheint in dem Schreiben aus Rom auf unter den Therapien, die vom New Age beworben werden und auch wieder dieses Denken der Esoterik transportieren können, ja, eine unter anderem. Aber, Problem ist das folgende, die Homöopathie gibt es heute nicht. Es gibt eine große Anzahl von Therapien, die mit diesem Begriff bezeichnet werden. Da sind solche drunter, wo ich als Theologe normalerweise sagen müsste, das geht mich nichts an. Ja, also das müssen Mediziner fragen, ob das wirkt oder nicht. Unlängst kam ein Mitbruder zu mir, der war bei der Orthopädin wegen Meniskusbeschwerden und die hat ihm dann was verschrieben. Der geht in die Apotheke und da steht drauf, homöopathische Arznei, ein paar Dinge drinnen, D3, D6, D4, ein gemischtes Präparat. Ein Mitbruder, der sehr aktiv im Befreiungsdienst ist in Wien und fragt mich dann, was mache ich jetzt mit dem? Ja. Wenn Sie eine bestimmte Arznei, noch dazu eine vermischte Arznei, wo verschiedene Substanzen drinnen sind, gegen eine bestimmte Erkrankung bekommen, einfach so, dann ist es eigentlich nicht klassische Homöopathie. Das macht natürlich die Sache nicht unbedingt leichter. Was ist das jetzt wirklich? Ja? Ich bin ja bekannt dafür, dass ich eine kritische Haltung einnehme der Homöopathie gegenüber. Ich denke, wenn man nach einer Sache fragt, sollte man zu den Ursprüngen gehen und nicht irgendwelche Abarten davon oder Sondergruppen untersuchen, sondern was ist die Sache im Kern? Genauso, wenn ich nach dem Christentum frage, dann suche ich nicht irgendeine kleine Splittergruppe oder eine Freikirche auf, sondern ich frage jetzt wirklich einmal nach der Lehre der Katholiker, ich meine es die Katholiker in dem Sinn, wo wir alle noch vereint waren, ja, das Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel. Ich frage wirklich nach diesem Ursprung. Und genauso habe ich es auch bei der Homöopathie gemacht. Ja. Also ich habe mich auch im Rahmen einer Doktorarbeit sehr ausführlich damit auseinandergesetzt und ich wage zu behaupten, dass ich fair mit der Homöopathie umgegangen bin. Das bescheinigen mir auch Homöopathen, die jetzt in den Dialog mit mir getreten sind. Zur Zeit Hahnemanns, also das war vor etwas ziemlich genau 200 Jahren, also letztes Jahr war ja Jubiläumsjahr, war es verständlich, dass man in der Medizin Alternativen zu dem gesucht hat, was wirklich Schulmedizin war. Das, was heute als Schulmedizin bezeichnet wird, ist nicht Schulmedizin. Das ist ein Kampfbegriff, der eigentlich anachronistisch ist, also der nicht mehr in unsere Zeit so passt. Schulmedizin war scholastische Medizin, das lateinische Wort für Schule. Man hat sich bestimmten Autoritäten absolut verpflichtet gefühlt. Das war Hippokrates und Galen, antike Ärzte. Und das hat man gelehrt ohne Abstriche. Durfte man maximal interpretieren. Egal, da wurden keine Experimente in dem Sinn gemacht. Das gab es damals noch nicht. Die Menschen wurden nach dieser Vier-Säfte-Lehre des Hippokrates behandelt. Das hat bedeutet, jede Krankheit ist Folge eines Säfte-Ungleichgewichtes. Da muss man unter Umständen einen Saft ablassen, der zu viel ist. Bekannt ist der Aderlass, ja, der kommt aus diesem Denken. Da gibt es einen Arzt aus der Zeit Hahnemanns, von dem wird gesagt, er habe mehr Blut vergossen als Napoleon auf den Schlachtfeldern. Das war eine Schlechterei. Wirklich, und viele Menschen sind an dieser Form der Behandlung natürlich gestorben. Und es war verständlich, dass man nach Alternativen gesucht hat. Hahnemann war einer von diesen Ärzten und Hahnemann war kein Dummkopf, muss man auch sagen. Ja. Und er war kein Dummkopf, ja. Er war sehr intelligent und er hat auch manches in die klassische Medizin eingebracht, das heute noch, das heute Standard ist. Ja. Aber sein Weltbild und sein Menschenbild unterscheidet sich vom christlichen. Ja. Er war Deist. Das heißt also, er glaubt zwar an einen persönlichen Gott, der die Welt geschaffen hat, aber diese Welt ruht jetzt in sich. Die braucht Gott nicht mehr zu ihrem Fortbestand. Der Mensch besteht aus Geist, Lebenskraft und dem Körper, wobei Lebenskraft und Körper eine untrennbare Einheit bilden. Der Mensch, so war die Überlegung ja nicht nur von ihm, das war damals eine gängige Überlegung, erkrankt dann, wenn diese Lebenskraft in Unordnung ist, ja, wenn sie gestört ist. Und nun ist die Frage, was kann die Lebenskraft wieder in Ordnung bringen? Was kann sie wieder in die richtige ja, Schwingung kann man gar nicht sagen, das war damals ja noch nicht der Begriff. Und er hat zufällig entdeckt, oder die Kritiker sagen, das war eigentlich ein Irrtum, er hat ein Buch übersetzt über die China-Rinde, über ein pharmazeutisches Werk und dabei einen Abschnitt über die China-Rinde. Und er hat das mal versucht auszuprobieren. China-Rinde war eine Arznei, die man gegen Fieber gegeben hat. Und er nimmt das ein und entwickelt fieberähnliche Zustände. Und jetzt kam er zum Schluss, aha, das, was man gegen Fieber gibt, kann bei mir, dem Gesunden, Fieber auslösen. Und so hat er diese Idee der Homöopathie, Ähnliches mit Ähnlichem zu behandeln, entwickelt. Kritiker sagen, es war ein allergischer Effekt und diese ganze Lehre ruht auf diesem Irrtum auf das mache ich mich jetzt nicht im Detail einlassen. Wenn Hahnemann bei dem geblieben wäre, hätte ich mich als Theologe damit nie auseinandergesetzt. Denn ob es solche Wechselwirkungen zwischen Arzneien und Krankheiten gibt, ist wieder eine Frage der Medizin. Aber Hahnemann blieb nicht bei diesen rein körperlichen Aspekten, sondern letztlich hat er auch das, was wir als seelische Aspekte bezeichnen, als homöopathisch behandelt, bis hin zu jenen Aspekten, die wir dem Geist zurechnen. Das Weltbild Hahnemanns, das Menschenbild Hahnemanns unterscheidet sich vom christlichen. Auch insofern, als er dann die Frage stellt, woher kommen die Übel in die Welt, das Übel. Und er führt es zurück auf die Krankheit, die chronische Erkrankung, die in die Welt hereinkommt, der sogenannten Miasmenlehre. Miasmen, das sind krankmachende Dünste, die den Menschen und die Menschheit im Laufe der Zeit immer mehr erkranken haben lassen, weil sich die Menschen nicht richtig behandelt haben. Die Krankheit konnte auf diese Weise den Menschen auf allen Ebenen kränken, bis hin zum Seelischen und Geistigen. Die Behandlungsmethode ist die homöopathische. Das heißt also, im Letzten geht es dabei nicht nur um eine Heilung von Krankheiten, sondern es geht um die Heilung des ganzen Menschen. Darum lehrt die klassische Homöopathie auch, dass man Homöopathie nicht jetzt für eine bestimmte Erkrankung gibt, sondern sie lehrt, dass für jeden Menschen eine bestimmte Arznei existiert, die ihn widerspiegelt als Ganzen. Seine Persönlichkeit mit allem seinen Aspekten. Diese Arznei muss gefunden werden, die dem Persönlichkeitsbild eines Menschen entspricht. Dann kann jegliche Krankheit auch damit behandelt werden. Das heißt also, zwei verschiedene Personen mit Lungenentzündung werden nicht unbedingt die gleiche Arznei bekommen. Der klassische Homöopath wird sich sehr lange mit einem Menschen auseinandersetzen und schauen, was für eine Persönlichkeit ist das. Was ist das für ein Mensch? Und dabei sind sehr wichtig auch die seelischen und geistigen Aspekte. Das heißt, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihr ganzes Empfinden, alles das gehört zu ihrem zu dem Menschenbild. Und dann sucht eine Arznei, die ihnen entspricht, die beim gesunden Menschen ganz ähnliche Symptome und Empfindlichkeiten hervorrufen kann. Dahinter steckt dieses kosmische Denken, der Mensch ist ein Abbild des Kosmos, ja, nicht Abbild Gottes, sondern Abbild des Kosmos, einem geschlossenen Widerspiegelungsverhältnis. Die Homöopathie war schon von ihren Anfängen an sehr umstritten, weil viele gesehen haben, dass hier sehr viel Ideologie auch enthalten ist. Es hat aber auch von allem Anfang an Versuche gegeben, die Homöopathie auf naturwissenschaftlich seriöse Basis zu stellen und von all den weltanschaulichen Aspekten zu befreien. Wirklich gelungen ist es eigentlich nicht, vor allem nicht bei der klassischen Homöopathie. Gerade in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war die naturwissenschaftliche Forschung schon stark vertreten, aber seit den 60er Jahren, 70er Jahren ist die esoterische Richtung wieder stark am Vormarsch. Und Sie finden heute auf dem Sektor Homöopathie, dass gerade diese alten Lehren Hahnemanns sehr neu entfaltet und durchdacht und auch noch zugespitzt werden. Ein renommierter Homöopath behauptet eben auf diesem Hintergrund, dass jeder Mensch Ausdruck eines sich wiederholenden kosmischen Energiemusters ist. Ja, da steckt wieder dieses Energiedenken dahinter. Es ist ein Energieknotenpunkt, ein bestimmtes Muster, das sich auf verschiedenen Ebenen wiederholen kann, auf der Ebene eines Minerals, einer Pflanze oder eben auf ihrer Ebene, und dementsprechend gibt er dann die Arznei. Andere sehr bekannte Homöopathen, Modehomöopathen, bringen die Homöopathie wirklich als alternative Erbsündenlehre. Alles Übel kommt in die Welt durch die Erkrankung, durch die chronische. Nur die Homöopathie kann das behandeln. Das heißt, die Hoffnung der Menschheit ruht auf der Homöopathie. Das sind sehr bekannte Homöopathen, die das so behaupten. Auffallend ist, dass in der klassischen Homöopathie auch die Bereiche des Seelischen behandelt werden sollen, bis hin also zu dem, was wir den Bereich der Sünde nennen, Eifersucht und Neid und alles ist Gegenstand einer arzneilichen Behandlung, wo wir sagen, das ist wohl nichts, was die Medizin kann, was der Medizin zusteht. Im Rahmen der Esoterikwelle heute sind an skurrilen Auswüchsen eigentlich keine Grenzen mehr zu entdecken. Als homöopathische Arznei, und das ist, glaube ich, noch wichtig, dass ich auf das hinweise, die Irrtümer, die Auseinandersetzung mit der Homöopathie dann so schwierig machen, an dem, was ich jetzt angesprochen habe, sehen Sie schon, wie tief die echte Homöopathie mit Weltanschauung verbunden ist, ja, also mit einer bestimmten Idee vom Menschen. Der große Irrtum besteht darin, dass viele meinen, Homöopathie sei eine sanfte Naturmedizin auf pflanzlicher Basis. Das ist so eine allgemeine Volksmeinung und gerade das ist sie nicht, per Definition nicht, ja, schon von Hahnemann her. Und auch heute wird jeder seriöse Homöopath sich vehement wehren dagegen, die Homöopathie als Naturmedizin zu bezeichnen. Homöopathie ist Kunstmedizin schlechthin. Eigentlich auch logisch, ja, wenn Sie mal ein bisschen drüber nachdenken. In der Natur muss die Natur drin sein, so wie sie in der Natur vorkommt. Ja. Möglichst wenig verändert. Das ist das Ziel der Naturmedizin. Also Puristen der Naturmediziner runzen schon bei Tees ein bisschen die Nase. Ja. Wenn die sagen, das ist ja ein Auszug. Ja. Das sind die Puristen. Also wir würden Tee- und Kräutermedizin vielleicht noch dazu rechnen. Es ist keine Naturmedizin, sondern die Natur muss gravierend verändert werden. Es wird behauptet, gerade in der sogenannten Hochpotenz-Homöopathie, dass die Arzneien ja nicht nur verdünnt werden, das ist so das Klassische, was wir wissen, nicht eine verdünnte Arznei. Sie muss verschüttelt werden, damit Kräfte geweckt werden, die so in der Natur nicht wirken, die gebunden sind in der Materie. Hahnemann dachte eine Art vergeistigter Kraft, die in der Materie gebunden ist, durch das Schütteln freigesetzt wird, damit sie dann auf die subtile Lebenskraft wirken kann. Schon um die Jahrhundertwende, die letzte, haben manche Denker gesagt, ne, das ist vielleicht die Atomkraft. Ja. Natürlich, heute sind wir davon wieder entfernt, wir wissen, was Atomkraft ist, aber der Vergleich ist nicht schlecht. Die Natur, nach dem Denken, nach dem Selbstverständnis der Homöopathen, wird so gravierend verändert, dass die Frage ist, wenn das wahr wäre, dürfen wir mit dem Feuer spielen in dieser Weise? Ja? Einer, der durch Homöopathie zu Schaden gekommen ist, ja, also aus den seelischen Bedrängnissen, hat gesagt, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja? Ein anderer Arzt, der noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat bezüglich dieses Gebiets, hat gesagt, egal wie auch immer, man greift da viel zu tief auf die Persönlichkeit des Menschen ein, wenn das stimmt, was die Homöopathen sagen, ja, dass man also auch diese Aspekte des Geistes behandeln kann. Wer weiß, ob ich da das Richtige erwische, ein Spiel mit dem Feuer. Also keine Naturmedizin, ein Homöopath, ein Eingefleischter hat mir gegenüber auch festgestellt, Homöopathie ist nicht sanft, Homöopathie kann töten, also das ist nach seinem Verständnis der Homöopathen so. Wie gesagt, das ist sie im Kern, hochkarätig, weltanschaulich verwurzelt im Weltbild der Esoterik, so wie wir sie heute bezeichnen würden. Und wir finden heute sehr viele Homöopathen, die in dieser Richtung auch wieder arbeiten und von diesem Denken auch durchdrungen sind. Die Frage ist, kann man jetzt generell einen Schluss draus ziehen und sagen, muss ich jetzt sagen, ich nehme es überhaupt nicht. Wo es doch heute so viele Präparate von der Stange gibt, die Apotheke gegen Halsweh und das, da habe ich was Harmloses, Homöopathisches für Sie, nicht? Das hilft nichts, schadet nichts, nicht? Wie soll ich mich da verhalten? Nun, ich sage zunächst einmal, von meiner kritischen Haltung her, ist rein profan, wissenschaftlich motiviert, ich glaube nicht unbedingt an die Sinnhaftigkeit dieser Mittel von der Stange, auch seriöse Homöopathen glauben nicht dran, die sagen, das ist Charlatanerie. Ich sage, das ist meistens Schad ums Geld. Viele Erkrankungen werden ohnehin von selber wieder gut, oder beziehungsweise es gibt auch wirklich gute natürliche Hausmittel, die man ja auch verwenden kann. Wenn ich aber weiß, aus welcher Richtung diese Sache kommt und was in der Wurzel dahinter steckt und wie sehr heute diese Therapie auch wieder verwendet wird, um diese Ideen in die Gesellschaft zu tragen, da bleibe ich vorher stehen und sage, nein, ich mache nicht mit, ich gebe damit ein Zeichen. Auch wenn ich zugebe, dass am Randbereich Gebiete sind, wo ich sage, naja, das ist jetzt so Halbseiden, aber ich will es nicht unbedingt als Okkult bezeichnen, aber solange da die Flagge Homöopathie drüber steht, sage ich Stopp. Ja. Ich bin auch mit Homöopathen im Gespräch und die haben also meine Thesen der Doktorarbeit auch interessiert aufgegriffen. Also wer sich wirklich vertiefen möchte, ist aber ein bisschen also härtere Kost, kann das ja tun. Und ich habe angeregt auch, wenn natürliche Wirkungen von verdünnten Arzneien, die man schüttelt, meinetwegen sind Fragen der Physik, festzustellen sind, kann ich als Christ, auch als Theologe, nichts dagegen einwenden. Ne? Das muss aber wissenschaftlich exakt geprüft werden. Die Frage ist aber, ob dann, wenn hier etwas in dieser Weise feststellbar ist, es sinnvoll ist, weiter unter den Begriff Homöopathie zu segeln, denn der ist ideologisch belastet. Ja. Die seelsorgliche Erfahrung zeigt, wenn man sich in dieses Fahrwasser begibt, kann man die Seelentüren für Ideen aufmachen, aber auch für Kräfte, die etwas bringen, was man vielleicht ursprünglich gar nicht wollte. Also im Kern sage ich, da steckt der Wurm drin, das ist so tief verwurzelt in diesem esoterischen Weltbild. Am Rand ein schillerndes Gebiet, von dubios bis an sich harmlos, aber die weltanschauliche Gesamtsituation sagt Vorsicht. Das ist meine Haltung zur Homöopathie. Rege aber die Wissenschaftler an, heftig zu forschen. Das tut die Kirche auch immer in solchen Fällen. Sie sagt, forschen, auf den Punkt bringen und dann für den Fall klären, was ist wirklich Sache, dann kann man es nämlich auch herauslösen aus fragwürdigen Ideologien. So, das war jetzt ein Versuch, ein sehr komplexes Thema kurz abzuhandeln. Ja. Ich fürchte, das ist nicht ganz in allen Aspekten immer möglich. Wie gesagt, es gibt eine ausführlichere Arbeit dazu. Die Erfahrung jetzt, das betrifft nicht nur Homöopathie, sondern auch manche andere dieser Therapien aus der Seelsorge, bekräftigt mich in meiner Haltung, ja, zur Vorsicht zu mahnen. Ich weiß nicht warum, ja, ich kann also da hier keine letzten Antworten geben, warum es immer wieder auch vorkommt, dass Leute, die damit in Berührung kommen, auch auf der spirituellen Ebene Probleme bekommen. Es ist einfach so, wir müssen einfach das auch zur Sprache bringen, das ist noch viel zu wenig geschehen. Ich habe ja vor allem die Ideen angesprochen, Weltanschauung. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es ja auch die Welt der Geister gibt. Also wirklich auch diesen Aspekt und dass der Mensch Türen aufmachen kann für Kräfte, die er nicht mehr kontrollieren kann. Natürlich sind das Dinge, die kann ich nicht mehr fassen. Ja. Wissenschaftlich untersuchen kann ich Ideen und Weltanschauungen. Aber hier habe ich dann Phänomene, die ich als Seelsorger erlebe. Ich war, muss ich auch bekennen, früher mal Befürworter der Homöopathie. Ich habe Werbung gemacht dafür, auch als Priester noch. Ja. Habe heftigst gekämpft gegen charismatische Christen, die gesagt haben, das sei nicht gut. Da gab es regelmäßig Streitereien nach meinen frühen Vorträgen. Ja. Da habe ich die Homöopathie immer ausgenommen. Bis ich Gott einmal um Klarheit gebeten habe, weil ich mir in meiner Sache unsicher geworden bin. Ja. Ich muss dazu sagen, als Medizinstudent, ich habe auch Medizin studiert, 3 Jahre, bin kein fertiger Arzt, aber ein bisschen studiert. Ich habe auch Vorlesungen über Homöopathie gehört und habe mich sehr mit für diese Grenzbereiche interessiert. Ich habe dann gebetet und noch am selben Tag hat sich bei mir ein Mädchen gemeldet zur Seelsorge, die genau dieses Problem hatte, das ich nie wahrhaben wollte. Ein homöopathisches Mittel von der Stange und plötzlich kann sie nicht mehr beten. Hätte es mir irgendwann einmal gesagt, hätte ich es vielleicht weggeschoben. Ja? Aber in dem Augenblick war es mir eine Antwort, Vorsicht. Ja? Ein französischer Priester, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist, Daniel Ange, hat einmal einen sehr guten Vergleich geprägt. Es ist ein Minenfeld. Ja? Also es kann sein, dass nichts passiert, aber es ist halt gerade in dem Bereich, in diesem vermischten Bereich, die Gefahr groß. Die vermischten Bereiche sind die gefährlichsten normalerweise. Ja. Dort, wo es eh klar ist, reine Esoterik, Okkultismus, werden die meisten von euch nicht hineintappen. Ja. Aber wo es vermischt ist, wo es schon ein bisschen, weiß man es eh, aber muss man alles jetzt gleich weglassen. Ja. Wenn man so zum Verhandeln anfängt, weil es ist ja so gut und sanft und alternativ und die böse Schulmedizin, die Antibiotika und so überhaupt. Wie gesagt, meine Haltung, wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt hier kein kirchliches Gebot dazu. Ja? Also das wird auch manchmal gefragt, es gibt kein Verbot. Ja? Das ist eine Frage jetzt, an der da müssen wir in der Seelsorge zu einer Entscheidung finden, aufgrund der Erfahrungen beraten, aber jeder bleibt letztlich auch, dem bleibt eine letzte Verantwortung auch für seinen Weg da. Der Bereich Bachblüten in gewisser Weise ist, das ist schon eine schärfere Sache, wo bei der Homöopathie, da räume ich ein, es gibt eine wissenschaftliche Diskussion, die notwendig ist. Es ist ein Grundmodell da, das zwar von den Naturwissenschaftlern heftigst bezweifelt wird, aber man kann zumindest sagen, forschen wir, ob das wirklich stimmt. Homöopathie ist Wissenschaft. Auch wenn es eine alternative Wissenschaft ist und auf einer alternativen Physik aufbaut. Und es gibt also Wissenschaftler, die da keine sehr feine Sprache führen, was die wissenschaftlichen Unterschiede betrifft. Ja. Ein Pharmazeut hat gesagt, man kann an die klassische Physik glauben, also an Impulssatz und so weiter, Newton und auch Quantenphysik, oder man kann an Homöopathie glauben. Aber außerhalb einer Irrenanstalt kann man nicht an beides zugleich glauben. Also, das sagt der Physiker, der Pharmazeut, der sich jetzt mit den Grundlagen auseinandergesetzt hat. Das ist jetzt nicht unsere Sprache. Wir versuchen es trotz allem liebevoller zu tun. Aber trotzdem, es ist ein wissenschaftliches Konzept dahinter. Ein in sich geschlossenes Gebäude, sagen Kritiker, das man nicht widerlegen kann, nicht beweisen kann. Aber es ist kompliziert. Bei den Bachblüten ist das anders. Da gibt es kein wissenschaftliches Konzept dahinter. Es ist ein wirklich echtes, esoterisches Gebäude von allem Anfang an. Bachblüten sind nicht Blüten, die am Bach wachsen und dann, da habe ich geglaubt lange Zeit, bitte. Sondern sind Blüten, die Dr. Bach, ein englischer Arzt, gefunden hat, von denen er sagt, dass sie bestimmte Seelenzustände berühren, bessern. Dr. Bach war zunächst einmal Homöopath und hat diese aber dann fallen gelassen und hat seine eigene esoterische Therapie ersonnen, wobei es Dr. Bach auch nicht um Behandlung von Krankheiten geht, sondern es geht ihm um die Entwicklung des Menschen, um die seelische und spirituelle Entwicklung des Menschen, wofür die Blüten helfen sollen. Es widerspricht natürlich vollkommen dem christlichen Welt- und Menschenbild. Zu den Blüten kommt auf rein intuitive Weise. Es gibt also keine Möglichkeit, das irgendwie jetzt nachzuvollziehen, auch nicht von den klassischen magischen Regeln. Ja. Ich habe mich auch viel mit Magie auseinandergesetzt, also der mittelalterlichen Magie und antiker Magie. Da gibt es auch bestimmte Regeln und Gesetze. Also dem Paracelsus kann man folgen, seinen magischen Regeln, wie er zu den Arzneien kommt, aufgrund äußerer Erscheinungen. Bei den Bachblüten geht das nicht. Ja. Das ist reine Intuition. Dr. Bach nimmt die Blüte auf die Zunge und dann sagt er, wofür das gut ist. Drum ist die Bachblütentherapie auch nicht weiter entwickelbar als solches. Ja. Es gibt die 38 Blüten für bestimmte Seelenkräfte, die dem Menschen helfen sollen, in seiner gegenwärtigen Stufe der Reinkarnation vorwärts zu kommen. Dr. Bach ist einer, der an die Reinkarnation glaubt. Und die Blüten sollen also auf diesem Weg helfen, sind also eigentlich ein Aspekt einer Art naturalistischer Religiosität. Ja, also Sakramente des Feldes, so werden die Blüten von ihm genannt. Dass die Bachblüten nicht weiterzuentwickeln sind, obwohl sie so ein gutes Geschäft sind, ja, ist natürlich ein Ärgernis. Nicht? Also, vor allem auch, Dr. Bach hatte noch gesagt, jeder kann die Blüten selber in seinem Garten züchten und hat dann eine ganz günstige Medizin. Aber das haben seine Nachfolger natürlich sehr schnell abzuwürgen gewusst. Sie sagen jetzt nur die Blüten, die dort im Dr. Bach Zentrum in England, in Wales gepflückt werden, sind wirklich wirksam. Beweisen, widerlegen kann man das nicht. Man muss sie dort bestellen, kosten viel Geld, macht man ein gutes Geschäft damit. Wer von diesem Blütenboom profitieren will, muss eigene erfinden. Ja. Ist ja nicht schwierig, denn im wissenschaftlichen Sinn beweisen kann man das nicht. Sie müssen nur irgendwelche Blüten finden, die noch niemand sonst beansprucht hat und dann sagen, wofür oder wogegen die gut sind. Es gibt mittlerweile über 1000 verschiedene Blütenessenzen. Ja. Es gibt die kalifornischen, die Alpenblüten, es gibt also unzählige, es gibt mittlerweile 2 Lexika. Manche, die ganz besonders findig sind, geben da gar keine Indikationen mehr an, sondern nur mehr, diese Blüte kostet so und so viel, wofür oder wogegen sie ist, müssen sie selbst herausfinden. Alles entdeckt im Internet. Das Problem, ja, also Sie haben das angesprochen, das wird in der Pfarre angeboten. Das ist natürlich ein Problem und das gibt es für uns in Österreich auch. Wie kann es dazu kommen? Ich denke, es liegt, glaube ich, schon auch an der mangelnden Glaubensbildung. Einerseits diese mangelnde Glaubensbildung. Viele Christen kennen viel zu wenig das, was wir Christen glauben. Und umgekehrt setzen sich viele auch viel zu wenig mit dem auseinander, was da gemacht wird. Was ich vorhin über die Homöopathie gesagt habe, viele meinen, es ist eine sanfte Naturheilkunde. Warum hat der Pfarrer was dagegen, ja, wenn es doch eine sanfte Naturheilkunde ist? Das ist es nicht. Genauso bei den Bachblüten. Wenn man einmal weiß, was das wirklich ist, werden vielleicht manche Abstand davon nehmen. Aber da hilft, glaube ich, nur Aufklärungsarbeit, so gut wir das vermögen. Bei den Bachblüten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn Sie ein Handbuch dazu nehmen, Handbuch sind kleine Taschenbücher oder so, dass Sie fast immer eine Einführung in das esoterische Welt- und Menschenbild mitgeliefert bekommen. Und deshalb natürlich ein sehr machtvolles Werkzeug auch zur Verbreitung dieses Denkens unter Christen. Die nächste Frage, das Pendel. Wie geht man damit um? Eine Frage, die natürlich auch immer wieder kommt. Zunächst einmal, inwieweit ist das eine Frage, die uns heute hier beschäftigen soll? Ja. Pendel, Radiästhesie, Strahlenfühligkeit. Genau genommen ist auch das wieder so ein Grenzbereich zunächst einmal. Ich habe lange Zeit auch die Wünschelrute ausgenommen von meiner Kritik, genauso wie die Homöopathie, und habe gesagt, das ist ein Graubereich. Heute sehe ich das anders. Obwohl ich einräumen muss, zunächst einmal handelt es sich nicht um eine Frage des Glaubens, der Religion in dem Sinn, sondern um eine Frage, gibt es das wirklich, dass ein Mensch sagen wir jetzt einmal, Wasser fühlen kann, das im Boden ist, dass er so sensibel ist, dass dann das Pendel ausschlägt. Ja. Grundsätzlich ist der Pendelausschlag oder der Wünschelrutenausschlag von der Physiologie her recht gut erklärt. Man weiß, wie es dazu kommt. Es handelt sich dabei um eine idiomotorische Triggerung eines instabilen Grundstammeffekts. Habe ich lange geübt. Also zum Mitschreiben, die Triggerung eines, Moment einmal, nachzulesen in einem meiner Bücher. Wenn man eine Wünschelrute hält oder ein Pendel, die Hand bleibt nie ganz ruhig. Es gibt ganz leichte Bewegungen. Ja. Und das führt dann entweder irgendwann zum Rutenausschlag oder zum Pendeln. Das kann durch feinste Muskelzuckungen verursacht werden, auch durchs Unterbewusstsein, ja, natürlich. Die Frage ist, wirkt das Wasser so auf das Unterbewusstsein eines fühligen Menschen, dass es zum Rutenausschlag kommt oder dann zum Pendel? Das zu erforschen ist zunächst einmal Aufgabe wieder der Wissenschaft. Das kann man überprüfen. Ein seriöser Wissenschaftler, auch ein Skeptiker, wird keine Behauptung einfach so vom Tisch wischen und sagen, so ein Blödsinn, das gibt's ja nicht. Wenn der das so sagt, dann ist er kein Wissenschaftler. Ja? Er geht der Sache nach. Und gerade auch in Bezug auf das Pendeln, auf die Radiesthesie, also auch Winchelrute, ist man der Sache nachgegangen. Es gibt einige Untersuchungen dazu. Die Ergebnisse zeigen eigentlich, dass es sich hier immer um Zufallstreffer handelt, wenn jemand Wasser findet. In München gab es ja vor einigen Jahren, das muss 1990 gewesen sein, ein großes Winchelruten-Experiment. Man hat hier Wasserleitungen gelegt, Abflüsse, alles versteckt, hat Routengeher dann diese Leitungen suchen lassen. Endergebnis war dann, man kann genauso gut Roulette spielen. Wieso ist es aber dann so, dass doch immer wieder Wasser gefunden wird? Das ist für viele der Beweis, dass das funktioniert. Hier sagen dann Geologen, das ist keine Kunst bei uns in Mitteleuropa, Wasser zu finden. Es gibt fast überall Wasser. Die Frage ist immer nur, wie tief ist das Wasser? Das Wasser kommt auch nicht in Adern vor, sondern es kommt meistens flächig vor, ja, also in unterirdischen Seen. Auch die Art der Kraft, die hier behauptet wird, widerspricht den bisherigen physikalischen Erkenntnissen. Die physikalischen Kräfte, die wir kennen, breiten sich im Raum aus und werden dabei schwächer, entsprechend dem Coulombschen Gesetz. Die Kräfte, die vom Wasser ausgehen sollen, breiten sich direkt, also steigen direkt in die Höhe senkrecht, schwächen sich angeblich nicht ab. Das sind Fragen der Wissenschaft, ja, also nicht der Theologie. Auf jeden Fall gibt es gute Gründe zu sagen, das ist eine Selbsttäuschung, wenn jemand meint, dass er in besonderer Weise begabt sei. Wer dem widerspricht und sich es über mich ärgert, weil ich das so sage, dem gebe ich eine Einladung von James Randi weiter, ein amerikanischer Zauberkünstler, also ein Trickkünstler, der $1 Million Preisgeld ausgeschrieben hat für den, der diese Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Ja. Voriges Jahr, da war schon vor Jahr 2003, das weiß ich nicht mehr genau, da war ein Versuch, oder was voriges Jahr, also das ist jetzt mein Hirn, tut mir leid, das setzt da aus, war in Würzburg, glaube ich, ein groß angelegter Test. Es haben sich einige gemeldet, die gesagt haben, wir haben diese Begabung, wir wollen die Million gewinnen. Und unter fairen Bedingungen wurde dann geprüft, also wurden Gegenstände versteckt, jeder durfte sagen, wofür er besonders begabt ist. Keiner hat das Preisgeld gewonnen. Das Geld steht noch. Wer sagt, er kann verborgene Gegenstände mit dem Pendel finden, er möge sich melden bei mir dann, wenn er will. Ich gebe die Adresse weiter, wo man sich dann anmelden kann dazu. Wo wird es dann kritisch für uns? Ja, also es ist für die Seelsorge. Die Erfahrung zeigt, dass das eine schiefene Ebene hin ist in Richtung Wahrsagerei. Und zwar zu einer besonderen Art der Wahrsagerei. Es werden hier nicht zukünftige Dinge vorausgesagt mit dem Pendel, sondern Gegenstände aufgespürt, die man mit natürlichen Sinnen nicht erkennen kann, Antworten auf Fragen gesucht, die man auf herkömmliche Weise nicht beantwortet bekommt. Ars Noetica, bezeichnet das Thomas von Aquin, eine unerlaubte Art der Kenntnisgewinnung, die eben nicht über die herkömmlichen Sinne läuft. Wie sieht das praktisch aus? In Österreich gibt es eine Winchelrutengängerin, die sich selber als die Winchelrute Gottes bezeichnet, die in ihren, weil sie der Überzeugung ist, dass sie eine Gabe Gottes ist, ja, die in ihren Büchern aber schreibt, dass sie nicht nur fragt, wo das Wasser ist, also sucht man zunächst einmal, sondern anschließend sich Zeichen ausmacht mit dem Pendel und dann fragt, wie tief ist das Wasser, von welcher Qualität ist das Wasser, wie viel Wasser ist da. Also wenn man anfängt, sich auf diese Weise Zeichen auszumachen, das hat mit Physik nichts mehr zu tun. Das ist bereits Wahrsagerei. Oder wenn dann ein Pendler kommt, was dann viele bestätigen, sagen, ich muss nicht in die Landschaft gehen, um Wasser zu suchen. Mir genügt die Landkarte. Das sind nicht physikalische Kräfte. Ja? Da geht es um ganz anderes. Und dann ist natürlich, ergibt dann eins das andere. Es war einmal bei einer heiligen Messe, die ich gefeiert habe. Anschließend kam ein Mann, ein älterer Herr, 89 Jahre, hat seine Skala ausgebreitet, Glaubenskraft, hat er gesagt, ist dargestellt und hat angefangen, bei den Leuten die Glaubenskraft auszupendeln. Ja. Bin dorthin und habe ihm gesagt, er soll das bleiben lassen. Ja. Also das ist bereits ein etwas Okkultes, was er da macht. Und er soll rechtzeitig beichten gehen, weil so jung ist er nicht mehr. Wir sehen hier eine schiefe Ebene hin in die Wahrsagerei, und dann ist die Frage, welche Kräfte können da kommen? Ja? Ich glaube einerseits, dass viele zunächst einmal nicht unbedingt jetzt schon mit Geistern in Verbindung kommen. Es ist viele Selbsttäuschung, Charlatanerie, ja. Aber ist das schon alles? Auch hier sagt die seelsorgliche Erfahrung wieder, dass Türen aufgehen können für Kräfte, die nicht gut sind. Ein Bekannter von mir, ein sehr begabter Radiästhet, also der hat sehr erfolgreich gependelt, auch war Mitglied der Radiästhetischen Gesellschaft in Wien, hat mir dann einmal gesagt, er hat schon weggelegt, das Pendel, er ist Bauingenieur und sehr gescheiter Mann, in der Pension noch Astronomie studiert, hat dann gesagt, du machst die Tür auf für Kräfte, von denen du nicht weißt, welche Kräfte das sind. Und du weißt nicht, ob du die Tür wieder zubekommst. Und eins weiß ich, Physik ist es nicht. Und das erklärt auch, warum viele dieses Tun als sehr belastend empfinden. Ja, also die zum Pendel greifen, sie sagen zwar, es ist ein Segen für die Menschen, aber es ist belastend für sie. Warum ist das so? Wie ist das mit den Erdstrahlen? Ja? Sind die jetzt wirklich da, diese Erdstrahlen, die so gefährlich sind? Ich persönlich bin da nicht sehr davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass es sie gibt. Aber Pendler finden etwas. Ja? Wenn man sagt, ich schlafe so schlecht, ja? Und dann hole ich meinen Pendler, der findet mit Sicherheit beim Bett, unter meinem Bett eine Strahlung, eine Erdstrahlung, sagt, ich muss das Bett verschieben. War es wirklich die Erdstrahlung, die für meinen schlechten Schlaf verantwortlich war? Wieder mein Bekannter, der gesagt, aufgrund seiner Begabung ist er vielfältig eingeladen worden von Freunden und so weiter, die Probleme hatten, damit er ihnen den Schlafplatz auspendelt und sagt, wie sie die Wohnung einrichten sollen. Und er hat sich aber zur Angewohnheit gemacht, zunächst einmal mit den Leuten zu reden. Und dann stellt er fest, bei dem geht es in der Ehe drunter und drüber. Ja, da herrscht kein Friede. Und im Beruf sagt mein Freund dann, heißt, das hat keinen Sinn, wenn ich dir den Schlafplatz auspendel. Du musst jetzt einmal deine Eheordnung schaffen, dann wirst du wieder schlafen können. Mit der Zeit wurde er nicht mehr eingeladen zum Pendeln. Ja, es ist leichter, das Bett zu verschieben oder ähnliches, als sich den Problemen zu stellen. Ja, aber wie gesagt, der Grund, es ist eine schiefe Ebene hin in diese Art der Wahrsagerei. Drum, Finger weg vom Pendeln. Das ist mein Rat. Wie geht man um mit denen, die es jetzt tun? Ja, das war auch die Frage, die Tochter tut, die Kinder werden da hineingezogen. Uns bleibt wieder nur vorsichtiges Aufmerksam machen auf mögliche Gefahren, aber wir können es den Leuten nicht wegnehmen. Ja, wir können keine und dürfen keine Kriege führen, das ist uns nicht aufgetragen. Aber man kann, so wie es dieser Freund gemacht hat, einmal so vorsichtig die Frage aufwerfen, vielleicht sind die Probleme ganz woanders. Vielleicht ist es nicht die Energie, die Störzone oder sonst was. Vielleicht gibt es einen Weg, vielleicht auch den Weg in den Beichtstuhl, könnte ja auch sein, der zum Frieden führt.
Will us all.